Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute mal wieder mit einem Roundtable hier für euch am Start. Und zwar der erste Roundtable mit zwei Frauen. Ich habe bisher übrigens nur einen gehabt, glaube ich, oder zwei mit Männern. Und alles andere waren immer nur Einzelfolgen. Dementsprechend freue ich mich extrem, dass ihr beide heute hier mit am Start seid. Ich glaube, es ist auch ein cooles Trio, um die Thematik so ein bisschen zu beleuchten. Und zwar zum einen habe ich die frisch gebackene Europameisterin, die Lena Rahmsteiner hier. Und Hallo. Zum anderen die Franziska Lohberger, die auch schon zuvor einmal hier auf dem Podcast war. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide heute hier mit am Start seid und wir die Folge abdrehen können. Lena, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ja, ich denke, die Leute kennen dich noch nicht so gut wie die Franziska.
Das stimmt wahrscheinlich. Also ich heiße Lena Rahmsteiner und du hast mich ja gerade schon vorgestellt. Bin 25 Jahre alt und frisch gebackene Europameisterin in der Frauenfigurklasse auf Deutsch oder Bodyfitness, wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Also ich hatte jetzt erst am Wochenende die Europameisterschaft in Spanien, bin jetzt also praktisch noch direkt ganz frisch aus dem Wettkampf raus und Krafttraining mache ich jetzt seit 4 Jahren ungefähr, also intensiv. Ich war schon, jetzt höre ich gerade im Hintergrund ein Auto, ich hoffe, das stört euch. Nee. Ich mache jetzt seit 4 Jahren ungefähr intensiv Krafttraining, also tatsächlich auch mit dem Ziel, auf die Bühne zu gehen und hatte eben früher 2019 meine erste Saison. Also da bin ich auf der Newcomer-Meisterschaft gestartet, auf der Hessen-Meisterschaft und dann auf der Deutschen Meisterschaft und bin dann auch Deutsche Meisterin geworden. Und dann jetzt eben vor kurzem am Samstag auf der Europameisterschaft in Spanien.
Bist du auf der Deutschen Meisterschaft auch in der Figurklasse schon gestartet? Also Body-Fitness-Klasse? Ja. Also hast du nie den Weg irgendwie über Bikini vorher gesucht oder?
Also ganz ursprünglich mal war ich 2018 dem Ziel in der Diät, die habe ich aber so ein bisschen selber gemacht, mich bei Sportnahrung Engel Fly to Stage zu bewerben. Und das wäre tatsächlich Bikini-Klasse gewesen. Ich habe mich dann aber verletzt, hatte eine, ich weiß gar nicht genau was, es war eine mega starke Verspannung im unteren Rücken und konnte dann dadurch nicht zum Casting gehen. Also es war echt übel, ich konnte teilweise nicht mehr aufrecht gehen, es war richtig richtig schlimm, aber am Ende denke ich mir so, dass es Schicksal war, weil ich dann eben ein Jahr später in der Figurklasse auf der Bühne stand, auf der Newcomer und ich glaube, Bikini wäre auch gar nichts für mich gewesen, allein vom Körperbau, weil ich halt eben eine mega schmale Hüfte habe und aber eigentlich ein relativ breites Schlüsselbein, es passt einfach überhaupt nicht zu mir, auch wenn ich mich jetzt heute sehe, wie ich 2018 in den Bikini-Posen stehe, denke ich mir, um Gottes Willen, das wäre nichts gewesen.
Ja, es, ja, Franziska, ist ganz witzig, ne, weil wir das letzte Mal genau über dieses Thema gesprochen hatten zusammen, dass ganz viele Frauen halt eben wirklich erstmal über die Bikini-Klasse gehen und dann vielleicht in die Figurklasse kommen. Und da mit der Franziska haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen, wer denn überhaupt in die Bikini-Klasse passt und wer in die Figurklasse passt und wo vielleicht auch der Weg am einfachsten ist am Anfang. Und vor allem hatten wir auch drüber gesprochen, dass die Leidenschaft teilweise für eine Klasse halt eben auch super viel ausmacht. So zum Beispiel, Franziska, bei dir war ja auch so, dass du gesagt hast, okay, du willst eigentlich in der Bikini-Klasse bleiben, ne? Obwohl die Figur auch teilweise schon so leicht rausgeht, ne? Also für die Bewertungskriterien, ne? So kann ich mich noch daran erinnern.
Ja, genau. Also teilweise, oder beziehungsweise ist es echt oft der Fall, ne, dass einfach eine Athletin oder ein Athlet für eine Klasse brennt, die einfach nicht zum Körper passt. Und da hatten wir ja auch schon drüber geredet, dass es wirklich immer die Frage ist, was will man erreichen? Will man den Blecheimer oder will man das machen, wofür man brennt? Bestenfalls trifft beides aufeinander. Und ja, wenn es eben nicht der Fall ist, muss man sich halt einfach entscheiden.
Ja, ja. Gäbe es noch eine Klasse dazwischen beim IFBB? Also zwischen der Figurklasse und zwischen der Bikini-Klasse?
Also theoretisch gibt es noch die Wellness-Klasse, wobei ich die jetzt nicht unbedingt zwischen Figur und Bikini ansiedeln würde, sondern sogar zwischen Bikini und Physik, also jetzt irgendwie komplett aus der Reihe, weil der Unterkörper ja doch schon sehr, sehr dominant ist. Also rein von der Muskelmasse her könnte man es definitiv mit Figurklasse gleichsetzen, aber der Look ist einfach ein anderer. Und einfach diese starke Disbalance zwischen Ober- und Unterkörper die ist ja auch ein Kriterium in der Klasse oder ein wichtiger Aspekt. Und deswegen passt es meiner Meinung nach so gar nicht in diese, ja, in diese Reihenfolge quasi. Mhm.
Ja. Ich finde auch ehrlich gesagt schwierig zu sagen, dass Klassen Abstufungen sind. Meiner Meinung nach sind es nämlich eher sowas wie Kategorien. In einer Kategorie ist vielleicht mal mehr oder mal weniger Muskelmasse gefragt. Da könnte man schon eine gewisse Abstufung treffen, also indem man zum Beispiel sagt, eine Bikini-Klasse hat tendenziell weniger Muskulatur wie eine Figurklasse. Aber ich finde, trotzdem spielen halt auch andere Faktoren mit rein. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Bikini-Klasse noch sehr weiblich wirken muss. Auch die weiblichen Kurven eben eine wichtige Rolle spielen. Schmale Taille, ausladende Hüfte trotzdem, schöne Po-Muskulatur und so weiter. Und bei der Figurklasse liegt der Fokus eben dann nochmal viel stärker auf dem Oberkörper, auf der V-Form. Und deshalb kann man nicht sagen, eine Figurklasse ist eine muskulöse Bikini-Klasse. Das stimmt nicht. Also so diese Abstufung zu treffen ist eigentlich nicht korrekt. Es sind einfach andere Ästhetikmerkmale, die da eine Rolle spielen, andere Merkmale, die da reinspielen.
Ja, also ich weiß zum Beispiel bei dem GmbF-Reglement, da ist es auch wirklich anders, ne? Also so, da kann man schon sagen, okay, da gibt es ja jetzt auch nicht unbedingt diese Figurklasse, sondern Athletikklasse würde ich das einfach mal nennen, beziehungsweise heißt auf der GmbF, es gibt glaube ich nur Bodybuilding, Athletik und ich glaube, es gibt auch noch eine Figurphysikklasse, zum Beispiel so auf internationalen Wettkämpfen, aber wenn man dann das Reglement von der Bikini-Klasse liest und das Reglement von der Athletikklasse, dann wird eigentlich schon relativ schnell klar, was wo gefragt wird, weil einfach bei Athletik auch nochmal mehr nach Härte gegangen wird, ne, ein Ticken mehr nach Muskulatur und bei der Bikini-Klasse wird eben nochmal auch auf Performance, auf Haare, auf, keine Ahnung, Frisur, Make-up und so weiter und so fort geachtet und also nochmal verstärkt halt, ne, da ist einfach so diese Fokusverschiebung, die haben auch eine prozentuale Angabe, was sie wie bewerten ungefähr, das finde ich auch ganz cool, aber ich finde auch, gerade auf naturalen Wettkämpfen, ne, wo halt eben nicht so eine extreme Muskelmasse auch bei Frauen irgendwann gebracht werden kann, ne, also der Unterschied zwischen Bikini und Athletik, der ist dann auch nicht mehr so der Wahnsinn, ne, und beim IFBB hat man ja teilweise eben Starter neben sich, die dann auch einfach mal 10 Kilo schwerer sein könnten, oder? So, und das macht das Ganze natürlich dann auch wieder ein bisschen komplexer, so, glaube ich, von der Verteilung her, oder?
Der Präsident der IFBB hat auf der Europameisterschaft oder vor der Europameisterschaft vor den Chats auch eine Rede gehalten, wo es genau darum ging, dass man eben, wie du sagst, auch versuchen sollte, auch gerade beim IFBB nicht immer muskulösere Bikini-Mädels auf die Bühne zu stellen, sondern wirklich zu versuchen, dass eine Athletin gut in die Klasse auch passt und dass jetzt nicht irgendwann aus einer Bikini-Klasse eigentlich eher eine Figurklasse wird, sondern dass man, weil häufig die Leute denken, okay, besser muss immer gleich muskulöser sein, sondern dass es eben auch um ganz andere Merkmale geht, wie um das Styling und dass die Grenzen zwischen den Klassen auch nochmal klar deutlich sein sollen. Also, dass sich die Bikini von der Figur nicht nur durch das Posing unterscheidet, weil die Bikini-Mädels gefühlt immer muskulöser werden, sondern dass man halt auch wirklich guckt, dass eine Athletin in eine Klasse passt und dass eine Bikini eben eine Bikini bleibt und eine Figurklasse eine Figur bleibt und man auch die Unterschiede deutlich erkennen kann.
Irgendwie finde ich es, glaube ich, ein bisschen schade, dass es keine Möglichkeit gibt, halt eben auch für die Mädels, die gerne Bikini weiter starten würden, ne, aber gerne trotzdem Muskulatur aufbauen würden, dass es da keine weitere Klasse dann gäbe, dass es zum Beispiel so, keine Ahnung, Beach-Bikini gäbe und so Muskulositäts-Bikini oder so, ne, also weil das Posing einfach ja auch nochmal was anderes ist, die Performance ist was anderes, das Posing ist was anderes und wie wir auch beim letzten Podcast schon hatten, Franziska, nicht jeder kann sich ja auch mit der Figurklasse beziehungsweise auch mit diesem Posing da ja so vereinbaren, ne.
Ja, aber also für diejenigen, die quasi diesen Bikini-Look toll finden, beziehungsweise dieses Ganze drumherum, wie man sich präsentiert etc., für die wäre dann einfach der nächste Schritt die Wellness-Klasse. Aber ja, es ist halt einfach ein großer Schritt bis dahin. Also man kann jetzt nicht sagen, ich bin zu muskulös für Bikini, dann gehe ich halt in Wellness. Funktioniert einfach nicht, siehe mich. Also ich werde ja auch schon seit geraumer Zeit immer wieder abgewertet, beziehungsweise mir wird ans Herz gelegt, nicht mehr in der Bikini-Klasse zu starten. Aber trotzdem, wenn ich jetzt wirklich erfolgreich sein wollen würde in der Wellness-Klasse, dann müsste ich auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Aufbau reinlegen, um da wirklich vorne mitspielen zu können. Also national, vielleicht wenn ich Glück habe, beim richtigen Line-up oder so, da bin ich ja 2018 einmal in der Wellness-Klasse gestartet und habe dann trotzdem Bayerische gewonnen und ich glaube bei der Deutschen war ich Zweite oder sowas. Mhm. Aber das kann halt, also das ist ja immer davon abhängig, wie das Line-up halt ist, ob ich mich da dann trotzdem weit vorne platzieren kann. Ich sage jetzt mal, wenn da aber mehr wirklich muskulöse Mädels gewesen wären, die sehr gut in die Wellness-Klasse passen, dann hätten die mich alle geschlagen.
Ja.
Und international ist natürlich die Leistungsdichte nochmal deutlich höher und da ist einfach keine Chance für Bikini-Athletinnen, die einfach ein bisschen zu viel Muskeln drauf haben.
Da hast du eine wichtige Sache aber nochmal angesprochen, finde ich. Tatsächlich war nämlich bei mir auch ein Stück weit das Problem. Was heißt Problem? Wäre ich jetzt international gestartet und wäre das jetzt nicht so erfolgreich gewesen, dann hätte ich allein in der Figurklasse vermutlich zwar an Muskelqualität noch dazu gewinnen können in der Amateurliga, aber tendenziell wäre es grenzwertig gewesen, noch mehr Muskulatur aufzubauen. Weil dann würde es wahrscheinlich bei mir, wenn es reine Muskulatur wäre, schon auch eher Richtung die Physikklasse gehen und ich hätte mich praktisch dann weiterhin zurückhalten müssen. Aber es gibt ja auch eine Möglichkeit, beispielsweise, was die Franziska jetzt schon angesprochen hat, unterschiedlich, ob man jetzt national oder international startet. Und natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man in der Amateurliga oder dann vielleicht bei Profi-Wettkämpfen startet. Weil man dann natürlich nochmal, ich glaube auch in der Bikini-Klasse, eine Abgrenzung hat zwischen Amateur und Profi. Und dass man dann sagt, okay, das ist praktisch mein Ziel und dann kann ich nochmal mehr Muskulatur aufbauen und bis dahin eben an der Muskelqualität zu arbeiten. Weil es geht nicht immer nur um die Masse, die man mit den Jahren dazu gewinnt, sondern ja auch um die Muskelqualität. Das merke ich jetzt gerade extrem, weil ich ja erst 4 Jahre trainiere, dass ich jetzt innerhalb des letzten Jahres vielleicht nicht unbedingt so viel Muskulatur auch im Oberkörper aufgebaut habe, weil es auch einfach nicht so krass im Fokus stand. Klar schon, aber eher die Qualität dann, dass die Schultern vielleicht ein bisschen besser rauskommen, dass die Muskulatur runder wirkt und so weiter. Das ist ja auch was, woran man arbeiten kann.
Würdest du das nicht auf deinen Körperfettanteil zurückführen, dass du einfach beim letzten Mal nicht ganz so hart warst?
Ich glaube nicht, weil ich mehr gewogen habe, tatsächlich.
Okay. Letztes Mal oder dieses Mal?
Dieses Mal.
Ja, dann hast du wahrscheinlich auch draufgepackt.
Genau, beides. Ja.
Also ich denke einfach, dass du dann härter warst und mehr Muskulatur hattest. Also, weil im Endeffekt Qualität wird ja nur bestimmt durch die Härte vom Körperfettanteil. Also die Muskelstruktur, die ist ja anatomisch vorgegeben. So, ne? Also du hast ja eine gewisse Struktur und da kannst du halt eben einfach im Sinne von der Hypertrophie beziehungsweise auch Hyperplasie, also einmal so, du baust halt eben mehr Zellen auf oder du vergrößerst halt die Zellen, ne? So, und im Endeffekt wirst du ja nur praller oder du siehst halt eben die Muskelqualität besser werden, indem du halt eben Muskulatur draufpackst oder eben weniger Körperfett drüber ist, beziehungsweise auch Wasser, ne? Und das halt eben nicht so zum Vorschein kommen kann. Also ich denke schon, dass du da auf jeden Fall trotzdem Fortschritte gemacht hast. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. So.
Denk halt auch dann vielleicht ein Stück weit noch an der Ästhetik oder an der Symmetrie zu arbeiten. Also dass man halt sagt, ich baue jetzt gezielt Schultermuskulatur auf beispielsweise und trainiere vielleicht weniger Trizeps, weil dann die Schulter einfach anders wirkt.
Ja, ich glaube, das ist halt eigentlich auch die Kunst, ne? Also das ist die Kunst von dem erfolgreichen Bodybuilding oder von dem erfolgreichen Sportler, den jeweiligen Klassen, ne? Also es ist nicht unbedingt immer der am besten, der am meisten Muskulatur mitbringt oder die, sondern die sich am besten geformt bekommt, um die Klasse halt eben auch zu passen. So, das ist schon aber ein langer Weg, ne? Also wenn man das erfolgreich machen will, gibt es eigentlich bei euch auch eine Gewichtslimitation bei den einzelnen Klassen?
Nee, also bei uns beziehungsweise bei DBFV, FBB gibt es für die Frauenklassen keinen.
Gibt es das bei MPC? Den man Ahnung?
Ich glaube nicht, aber würde ich jetzt nicht, also bin mir nicht sicher.
Weil ich weiß, bei den Männernklassen, bei der MPC gibt es ja irgendwie Körpergröße zu Körpergewicht, auch einen Unterschied zwischen Amateur und Profi sogar, was ich auch komplett strange finde eigentlich, weil ja gewisse Amateure einfach limitiert werden, sozusagen, ne, und dann Glück haben müssen mit der Klasse, die sie haben, und dann später nochmal 10 Kilo mehr kriegen müssen, so um bei den Profis irgendwie mithalten zu können. Ne? Das ist so ein bisschen strange, finde ich das. Also macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn, weil du kannst dann jetzt sagen, okay, also wer sich das ausgedacht hat, das
ja.
Keine Ahnung.
Und eben der Wunsch, da auch eine Abgrenzung zu schaffen, da
ja.
Irgendwie zwangsweise.
Ja. Aber dann ist es ja auch klar, dass die Profis halt teilweise besser aussehen, wenn die halt 10 Kilo mehr wiegen dürfen.
Ja.
Hä? Warum? Also ich weiß, dass der Rico López Gómez zum Beispiel, ne, der startet ja immer in der Men's Physik jetzt mittlerweile, weil er einfach zu schwer ist für die Classic Physik und dann nicht mehr starten darf. So, obwohl er eigentlich gerne in die Klasse würde. Das ist eigentlich dumm, ne? Und ja, dann, wenn er Profi wäre, dürfte er wieder das Gewicht haben, was er hat.
Ja, und bei Frauen ist es aber eigentlich das gleiche Problem, nur ohne Gewichtslimit, weil bei den Profis ja auch der Look nochmal anders ist, beziehungsweise zum Beispiel auch die Bikini-Athletin oder Figur auch nochmal einen anderen Look bringen als bei den Amateuren und auch dementsprechend anders gewertet wird.
Hm. Auf was denkst du, ist also, das zurückzuführen?
Gute Frage. Hm. Es ist auf jeden Fall schwierig für Athleten, die jetzt gerade erst die Profikarte zum Beispiel gewonnen haben, dass sie dann wirklich auch bei den Profis erstmal vielleicht noch ordentlich draufpacken müssen, gegebenenfalls, um dann wirklich mithalten zu können.
Hm. Ja. Ja, es ist schon ein schwieriges Thema, finde ich. Also gerade so Klassen und auch die Bewertungskriterien. Lena, war es bei euch, bei der IFBB in Europa jetzt, hast du da einen Unterschied gemerkt zu den nationalen Wettkämpfen von den Wertungskriterien? Oder von der Wertung hättest du das so d'accord empfunden, wie gewertet wurde? Oder war da schon ein Unterschied zu den nationalen Wettkämpfen?
Schwierig zu sagen. Was mir aufgefallen ist, vielleicht lag es aber auch einfach am Starterfeld, dass die Figurklasse-Athletin international, zumindest die mit mir auf der Bühne standen, gerade in den Beinen gefühlt etwas weicher waren als national. Da hatte ich echt schon das Gefühl, ich bin, während ich national schon, ja, ich sage jetzt mal, da war die Härte in den Beinen vergleichbar. Da musste ich sogar echt gucken. Da waren manche dabei, die echt nochmal viel härter waren in den Beinen. Und jetzt auf der Europameisterschaft war es, vielleicht lag es auch am Starterfeld, ich weiß es wie gesagt nicht, so, dass ich schon ziemlich hart war im Vergleich zu den anderen in den Beinen.
Also da könnte vielleicht ich nochmal was dazu sagen. Mein Freund ist ja auch Kampfrichter und wertet mittlerweile international. Und also es wird, glaube ich, international schon nochmal mehr drauf geachtet, wirklich auch den gewünschten Look entsprechend zu bewerten. Und da wird halt wirklich auch gesagt, also bei zum Beispiel jetzt eben bei der Figurklasse, wir wollen keine Querstreifen in den Oberschenkeln sehen. Mhm. Also wir wollen halt wirklich dieses Feminine auf den im Finale sehen. Mhm. Also diese Abgrenzung wirklich auch schaffen, vielleicht jetzt nochmal zur Physikklasse oder so.
Mhm. Okay.
Und ich denke, national wird halt, also erstens mal ist die Leistungsdichte natürlich nochmal eine andere, deswegen wird da vielleicht auch nochmal anders gewertet, aber dass halt einfach die Kampfrichter auch nicht so drauf gebrieft werden.
Ja.
Weil, also du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass der Präsident dann immer so eine Ansprache hält und das macht er ja mit den Kampfrichtern auch immer und bläut ihnen quasi ein, wertet nicht quasi die muskulösesten nach vorne, sondern wirklich die am besten in die Klasse passen. Und da ist es halt momentan gerade so, dass der Trend wirklich dahin geht, dass man auch wieder etwas zurückschraubt, sage ich jetzt mal, was halt Härte und Muskulosität bei den Frauen angeht.
Mhm.
Ist jetzt so meine Beobachtung.
Wird auch Sinn geben, ne?
Ja, den Eindruck hatte ich nämlich eben auch. Und auch für mich war das Styling der Figurathletin international schon auf Bikini-Niveau auch tatsächlich. Also ich hatte auch tatsächlich noch bis vor ein paar Wochen ja so lange Haare, habe mit mir gestruggelt, ob ich sie wirklich abschneiden soll, weil eben auch meine Trainerin meinte, du musst gucken, international ist das Ganze mit dem Styling nochmal ein bisschen extremer als jetzt national. Und ich denke, es war jetzt nicht schlimm, dass ich meine Haare abgeschnitten habe, aber da laufen dann halt auch die Figurklasse-Athletinnen schon krass rum, also die sehen dann teilweise schon aus wie eine Bikini-Athletin vom Styling her. Und
was mich jetzt mal noch so gerade so zwischen den Klassen interessieren würde, Franziska, wie viel wiegst du ungefähr auf dem Wettkampf? Und Lena, wie viel wiegst du ungefähr auf dem Wettkampf? Also Körpergröße zu Körpergewicht. Natürlich muss man da auch nochmal einen Körperfettanteil so ein bisschen mit einspielen lassen. Die Lena wird wahrscheinlich doch ein Ticken härter sein müssen noch, oder? Nehme ich einfach mal an. Für die Figur, oder ist das eher nicht so?
Ja, doch, denke ich schon. Also ich bin vielleicht ein schlechtes Beispiel für eine Bikini-Athletin,
ja, weil, wie gesagt... Ja, du bist, wie gesagt, schon sehr muskulös, ja.
Genau, also ich sage jetzt mal, ich bin 1,61 groß und ich sag mal, mit 54,5 Kilo hatte ich bisher meine Bestform, wobei ich bei den ersten Saisons noch mal ein paar Kilo leichter war. Also ich glaube so 42,5, 53 Kilo sowas war so mein damaliges Gewicht in den ersten Saisons, wo ich vielleicht auch noch besser in die Bikini-Klasse reingepasst hätte. Mhm. Und die meisten Mädels in meiner Größe, die wiegen schon so, ja, ich sag jetzt mal 50 oder sogar weniger Kilos. Also die sind schon sehr, sehr leicht. Also ich bin wirklich deutlich schwerer als die meisten und das sieht man halt auch.
Ja.
Und also ich bin 1,70 Meter groß. Ich hatte jetzt die Saison keine Waage auf dem Hotelzimmer, also was ich nach der Entwässerung gewogen habe, kann ich jetzt nur schätzen. Vor der Entwässerung waren es 63,5, ich schätze mal vielleicht so um die 60, 61 Kilo maximal, also eher um die 60 Kilo dann direkt auf der Bühne.
Hm. Also kommt dem schon zu der Franziska relativ ähnlich, muss man sagen. So, ne? Aber wie gesagt, ich denke, der KFA spielt da dann auch nochmal eine kleine Rolle, was dann nochmal ein bisschen was ausmacht. Und ich glaube auch, dass die Größe eben in Verbindung mit dem breiten Schlüsselbein dann doch schon ein Indikator dafür ist, dass man eventuell doch vielleicht ein bisschen besser auch in diese Physikklasse reinpasst, oder? Kann man das sagen, dass die Größe bei Bikini-Mädels entscheidend ist, Franziska? Spielt die schon stark mit ein, oder?
Du meinst die Körpergröße?
Ja. Oder ist das eher das so Merkmale wie Schulterbeinbreite, Becken und so weiter und so fort? Vielleicht auch die Formung von Gluteus, bla bla bla.
Also die Körpergröße, die ist in der Hinsicht maßgeblich, weil es natürlich schwieriger ist, je größer man ist, dass man einfach die entsprechende Muskulatur draufpackt, weil die Muskeln sich auf mehr Fläche verteilen.
Aber wenn man es draufgepackt bekommt, kann es halt richtig gut aussehen, so, ne?
Ja, schon. Also wie gesagt, die meisten höheren Klassen, habe ich so die Erfahrung gemacht, sind eher kleiner, weil es halt wie gesagt einfacher ist. Aber jetzt, ich würde es jetzt nicht als limitierenden Faktor irgendwie nennen. Mhm. Also tatsächlich dann eher, wie ist die Hüfte, wie breit ist die Hüfte, wie schmal oder breit ist die Taille, Schlüsselbeine, das sind so eigentlich die wichtigsten Faktoren. Ja. Genau, die Eckpfeiler und der Rest, gut, wenn man natürlich schon vorher einen sehr ausladenden Popo oder sowas hat, dann ist es vielleicht eventuell schwierig, dann in der Figurklasse dann wirklich entsprechend lean zu werden. Mhm. Aber das ist dann ja auch immer eine Frage von der Diät. Ja. Ne? Also wenn man lang genug diätet, dann geht der größte Hintern auch weg.
Ja.
Ja.
Vielleicht, Daniel, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, tatsächlich ist es ja auch so beim DBV, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der GmbF ist, dass die Frauenklassen, die werden ja nochmal aufgeteilt in Körpergrößen. Einfach, dass diese Vergleichbarkeit auch da ist. Ja. Also bei mir gab es zum Beispiel jetzt auf der EM eine Bodyfitness unter 1,63 Meter und eine Bodyfitness über 1,63 Meter, weil ja, wie du sagst, oder wie Franziska auch gesagt hat, man ja ein Stück weit auch Vergleichbarkeit schaffen muss, wenn jetzt eine 1,60 Meter kleine Frau neben 1,75 Meter großen Frau steht, ist die Vergleichbarkeit schwieriger.
Wollte ich auch gerade sagen, weil dann stichst du ja auch ganz anders da raus. Ne? Da kannst du nur, weil du halt groß bist, auf einmal so abgewertet werden, weil es einfach nicht in dieses Gesamtbild der Klasse passt, oder? Also das wäre so ein Problem.
Tendenziell muss ich sagen, dass eine gewisse Größe, wenn sie kombiniert ist mit einer entsprechenden Muskulatur, auch von Vorteil sein kann. Mhm. Weil im Gesamtsiegerstechen stand ich ja dann neben der kleineren Athletin auf der Bühne und natürlich wirkt man mit einer gewissen Körpergröße, wenn man sich aufrichtet, dann auch entsprechend breit. Mhm. Ja. Also da kann dann eine 1,70 Meter große Frau gleich mal doppelt so breit wirken wie eine 1,60 Meter oder 1,55 Meter kleine Frau. Also kombiniert mit einer entsprechenden Muskulatur kann eine große Körpergröße auch von Vorteil sein. Mhm.
Ja, ich glaube gerade, wenn du relativ lange Beine hast, ne, trotzdem einen gewissen Muskulatur mitbringst, also einen gewissen Anteil an Muskulatur, eventuell nicht die längste Wirbelsäule hast und breite Schlüsselbeine, dann kannst du natürlich auch von vorne halt eben aussehen wie ein Flugzeug so quasi, ne? Wenn du neben jemand so einem kleinen Mensch stehst, der halt eben vielleicht dann noch eine etwas größere Wirbelsäule hat, eine etwas längere, und der Latt, der muss sich halt eben dann im Endeffekt ja so hochziehen, ne? Und bei jemand, der eine kleine Wirbelsäule hat und breite Schlüsselbeine, da sieht der Latt dann direkt mal so aus, in Kombination mit langen Beinen, das macht natürlich schon deutlich mehr her halt. Ja. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das oftmals in vielen Fällen dann doch schon zum Vorteil werden kann, wenn man die Muskelmasse mitbringt, ne? Das ist halt immer die Voraussetzung, weil wenn du keine Muskeln hast, so, dann sieht es halt trotzdem doof aus. Ne? Ja. Jetzt aber mal zu einem anderen Thema, und zwar wollten wir eigentlich noch so ein bisschen über deine Vorbereitung sprechen, aber ich würde ganz kurz vorher gerne noch einmal wissen, wie die Situation auf den Wettkämpfen dieses Jahr war. So, was gab es für Einschränkungen, wie hat sich das Ganze durch die Pandemie so geäußert, Teilnehmeranzahl und so weiter und so fort. Hast du da mal so ein paar Informationen für mich? Ich fliege auch nämlich mit einem Klient hoffentlich in 3 Wochen noch nach England auf den Wettkampf. Aber das ist ja auch gerade Risikogebiet. Ja, würde mich einfach mal interessieren, wie das so gelaufen ist.
Ja, ich war ja das erste Mal auf einem internationalen Wettkampf und davor auch noch nie entsprechend auf der EM. Und von dem her weiß ich, kenne ich die Normalsituation nicht. Aber da kann die Franzi ja vielleicht ein bisschen jetzt mal ihre Erfahrungen schildern. Und ich sage dann einfach, wie es dieses Jahr gewesen ist.
Ja, wäre vielleicht ganz cool.
Ja. Ja. Also das Teilnehmerfeld war definitiv kleiner. Allein wenn man sich das deutsche Team anschaut, wir waren zu zweit, also ich und noch eine andere Athletin und meine Trainerin, ist freundlicherweise noch in Vertretung dann auch für den DBV dort vor Ort gewesen und hat die ganzen Sachen organisiert, unsere Anmeldung uns unterstützt mit der Farbe und so weiter. Es waren auch Länder da, wie zum Beispiel Litauen und Polen, die mir so im Kopf geblieben sind, die in einer normalen Anzahl dort vertreten waren. Also es war wirklich ein großes Team von so über 30 Leuten, würde ich jetzt mal schätzen. Aber es gab halt Länder, die sich da stark zurückgehalten haben und es gab Länder, die da richtig aufgefahren haben. Und am Ende gab es auch nur 2 Klassen in der Body Fitness. Es gibt ja normalerweise, glaube ich, 4. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also hier ist wieder die Abgrenzung von der Körpergröße wichtig. Die Abgrenzung wurde dann einfach nicht so stark gemacht, sondern es gab eben eine Bodyfitness-Klasse unter 1,63 Meter. Dort waren 7 Teilnehmerinnen und eine über 1,63 Meter. In der ich war, da waren es dann 6 Teilnehmerinnen. Also es gab keine Vorwahl oder sowas, sondern wir hatten gleich ein I-Walk. Das war praktisch gleich das Finale. Und ich denke, es ist auf einer EM nicht gewöhnlich. Ich denke, da stehen im Normalfall mindestens doppelt so viele Athletinnen in einer Klasse, oder Franzi? Also in der Figurklasse jetzt, in der Bikini wahrscheinlich noch mal mehr.
Ja, also definitiv waren da wahrscheinlich deutlich weniger Leute vor Ort als normal. Also es ist auch durchaus gang und gäbe, dass zum Beispiel jetzt in der Bikini-Klasse, ich bin 2-mal auf der EM gestartet, dass da wirklich nur so 2-3 Zentimeter Sprünge sind. Also ja. Sprich, meine Bikini-Klasse, das war dann vielleicht von 1,60 bis 1,62, wo ich drinnen war. Und es waren dann dementsprechend, keine Ahnung, 7 verschiedene Bikini-Klassen, bei Figur eigentlich ähnlich, vielleicht ein bisschen weniger, verschiedene Klassen. Und war auch durchaus normal, dass man zum Beispiel auf der Bühne, dass da so viele Frauen oder Athleten auf einmal gestanden sind, dass die in 2 Reihen angeordnet wurden. Und du hast ja die Bühne gesehen, die ist riesig.
War also, dies ja sogar Rekordgröße, 30 Meter oder noch mehr oder ja. Oder so.
Genau, und wenn du dir da mal vorstellst, also das war zum Beispiel auch, wo ich gestartet bin, so, dass in der Figurklasse die in 2 Reihen angeordnet wurden. Und da kannst du dir vorstellen, wie viele Athletinnen da dann auf der Bühne gestanden sind. Und dann wird erstmal natürlich eliminiert bei 15 Teilnehmern, also sprich alles weg, was halt nicht Top 15 ist, dann nochmal von Top 15 auf Top 10 meistens und dann nochmal auf die Top 6 reduziert. Also das ist halt schon deutlich heftiger, weil es kann wirklich sein, dass man dann nur 2 Minuten auf der Bühne steht oder beziehungsweise so lange, wie eben diese Eliminationsrunde dauert. Und du hast quasi ungefähr 10 Sekunden wirklich effektiv die Blicke der Kampfrichter auf dir gehabt. Also das ist schon krass.
Von dem her war es natürlich ein Traum für mich. Also ich stand noch nicht einmal auf der Bühne und konnte sofort meinen I-Walk präsentieren. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl auch, weil man macht das Ganze ja auch im Endeffekt dafür, dass man dann auch seine Zeit hat auf der Bühne. Und das war wirklich der Hammer. Also da auf die Bühne zu gehen, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, es ist einfach, es macht so viel Spaß und das ist natürlich mega, wenn man ja einfach auch das so liebt, auf der Bühne zu stehen und nicht nach 2 Minuten irgendwie schon wieder ja, runter muss und alles ist vorbei. Wenn man einfach die Möglichkeit hat, auch den iWalk zu präsentieren, ich glaube, das war dann echt ja, so ein schönes Erlebnis. Zuschauer waren da, nicht allzu viele, und auch es war entsprechend gestuhlt, dass die einen entsprechenden Abstand hatten. Die mussten alle Maske tragen, auch die Kampfrichter hatten so Trennwände zwischen sich und Maske haben sie, glaube ich, nicht getragen, aber die saßen eben mit 1,5 Meter Abstand und einer entsprechenden Trennwand dann da. Und auch hinter der Bühne im Backstage-Bereich, es war sehr viel Platz dort. Es war wirklich extrem viel Platz, sodass die Athleten auch alle mit genügend Abstand im Backstage-Bereich liegen konnten. Die Trainer und die Betreuer mussten im Backstage-Bereich auch alle Maske tragen, bei den Athleten nicht, weil auch einfach ja das Make-up und so, wenn man direkt hinter der Bühne steht, glaube ich, nicht so vorteilhaft wäre. Aber es war eben genügend Platz, um auch diesen Abstand zu halten. Und da wurde auch schon extrem drauf geachtet, dass man auch bevor man auf die Bühne geht, da stehen die Athleten ja dann immer in einer Reihe hintereinander, dass dort eben der Abstand eingehalten wird. Und auch auf der Bühne waren Punkte aufgezeichnet. Ich denke, das ist immer der Fall. Aber es wurde halt verstärkt darauf geachtet, dass dieser Abstand auch eingehalten wird. Und die dort auf der Bühne, die Mädels dann rumschicken, wenn sie getauscht werden und so weiter. Eine gewisse Positionsbezeichnung, ich weiß es nicht. Die hatten auch immer Maske auf.
Ja, krass.
Also normalerweise ist allgemein auf internationalen Wettkämpfen oder auf der EM jetzt nicht so der hohe Publikumsandrang. Das Publikum besteht halt dann meistens aus denen, die als Betreuer dabei sind oder eben anderen Athleten, die vielleicht in einer anderen Klasse gestartet sind, weil es ja auch verständlich, dass man da jetzt nicht unbedingt so viele Leute oder seine Fangemeinde mitschleppt. Da ist ja dann meistens eben ganz viel Übertragung eben über verschiedene Kanäle dann per Video einfach sowieso YouTube, schon Facebook alles. Und so. Genau, das wird sowieso alles schon immer gemacht. Und ansonsten hinter der Bühne, also wie gesagt, ich war zweimal auf der EM und das war jedes Mal Katastrophe. Da ist es total eng, also muss man schauen, dass man niemanden irgendwie auf die Hände tritt oder so, weil da überall Leute auf dem Boden rumliegen. Und ja, also normalerweise echt Katastrophe hinter der Bühne. Ich mag das gar nicht. Deswegen fand ich die EM jetzt als Wettkampf per se schon immer sehr, 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 sehr stressig, weil einfach so viele Leute sind, sei es jetzt bei der Registrierung oder auch beim Wettkampf selber. Alle Hotels sind voll. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch war, aber
die Hotels waren alle zu, bis auf 2, wo die Athleten waren. Die waren alle zu, ja. Die reservieren alles. Hatte kein einziges Fitnessstudio geöffnet dort. Ja. Das ist nicht, du gehst auf die Straße und es ist tot, es ist ausgestorben. Das ist kein Tourismus, nicht, das war echt gruselig teilweise.
Wo war das in Barcelona?
Santa Susana.
Okay. Also diese Santa Susana, das ist so ein richtiger Touristenort, der besteht eigentlich nur aus Hotels, ne?
Ja.
Und normalerweise ist es jedes Jahr während der EM so, dass quasi eigentlich, ich glaube, jedes Hotel mit Athleten besetzt ist. Mhm. Also da verwandelt sich dieses ganze Dorf, diese ganze Siedlung in einen Athletenbunker. Und also es rennen eigentlich kaum Touristen rum. Also da gibt es nur Athleten, wie gesagt, vor Ort. Die einen machen Fotoshootings am Strand, die anderen irgendwo am Pool. Also das ist richtig heftig und richtiger Trubel. Das ist natürlich schon cool, weil ich glaube, das ist wirklich was ziemlich Einzigartiges. Ne?
Ja, ich habe auch gerade gedacht, so, das wird sich ja schon fast als Zuschauer mal lohnen, einfach mal dahin zu fahren und das Ganze so mitzubekommen. Also klar, ja, wenn man sich für den Sport interessiert halt, ne? Also so random würde ich das jetzt auch nicht machen, aber ich habe schon gedacht, so, das wäre eigentlich mal cool zu sehen.
Ja.
Und ich weiß nicht, was mir jetzt noch eingefallen ist, Franz, ich weiß nicht, ob das auch immer so war, aber es gab in der Halle, die durften keine Klimaanlage und keine Lüftung anmachen, wegen den Aerosolen in der Luft. Und es war so heiß im Backstage-Bereich und es war so heiß auf der Bühne, es war, oh, also wirklich, Athleten standen immer noch hinter der Bühne und haben sich alle Luft zugefächert, weil die Farbe ist einfach nur gelaufen. Teilweise standen wirklich Athletinnen neben mir auf der Bühne und die sind von der Bühne runter und es war alles verlaufen. Das ist natürlich
schrecklich
aus. Ich war auch hinter der Bühne und mir ist die Farbe unten am Hals verlaufen, kurz vorm Gesamtsieger stechen. Und ich habe echt Panik gekriegt, weil mich dann eine Athletin drauf angesprochen hat, hey, dir läuft da die Farbe. Und meine Trainerin in dem Moment halt einfach nur vorne gewartet hat, weil sie war ja die Einzige aus Team Deutschland. Sie hat also gleichzeitig hat sie uns betreut, sie hat alles mitgefilmt, sie hat Fotos gemacht. Also es war echt schlimm. Es war dann zum Glück eine Athletin so nett und hat mir das Ganze mit Papiertüchern abgetupft. Also der Zusammenhalt hinter der Bühne ist echt super und das liebe ich auch immer so an diesem Sport. Man ist, es ist zwar ein Einzelkampf irgendwie, jeder gegen jeden. Klar gibt es auch Leute, die einem nichts Gutes wollen, aber die meisten unterstützen sich trotzdem gegenseitig und das war einfach mega schön. Aber es war auf jeden Fall richtig heiß in der Halle. Also es war echt, boah.
Ja, also ich glaube, bei uns war dann schon auf jeden Fall Klimaanlage an. Also habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber auf jeden Fall war es nicht so wie bei euch.
Ja, ja, normal, umso mehr Leute da sind, umso heißer ist es ja in der Regel auch. Also das hätte man, glaube ich, dann doch schon gemerkt.
Obwohl es ja normalerweise auch immer im März war, da ist es vielleicht auch einfach noch nicht so heiß in Spanien.
Ah ja, das könnte dann natürlich auch sein. Ja.
Aber ich glaube trotzdem so, die Menschenmasse, die macht das dann trotzdem irgendwann, ne? Also wenn keine Lüftung an ist, muss ja nicht mal eine Klima an sein, aber wenn keine Lüftung an ist und da ist dauerhaft die gleiche Luft drin und es gibt ja auch jeder beim Laden etc., ne, isst mehr Kohlenhydrate, Thermogenese geht hoch, das merkst du ja schon so, du glühst auf einmal wie so ein kleiner Backofen, ne? Und wenn da 40 Athleten nebeneinander auf der Bühne stehen, die alle so, ja, relativ gut gefüttert sind in dem Moment, also da geht auf jeden Fall schon einiges an Temperatur hoch, da bin ich mir schon ziemlich sicher.
Das war so eine Ausnahme, dass es halt eben nichts war.
Ja, ja, krass. Und Lena, wie lange hast du jetzt Diät gemacht insgesamt?
8 Monate. Mit einer kurzen Pause dazwischen, ungeplant, weil ich ja natürlich eigentlich, im April wäre die EM gewesen. Bin im Januar gestartet oder wäre die im März gewesen? März oder April, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube April. Bin im Januar dann in die Diät gestartet, dann kam Corona und dann hatte ich, glaube ich, von April, Mai kurz Pause von der Diät, aber dadurch, dass ich, ja, dass man eh nicht essen gehen konnte, so mein Leben sich zu dem Zeitpunkt sowieso um 180 Grad gedreht hat, habe ich eigentlich auch ganz normal nach Plan weitergegessen, zwar ein bisschen mehr ab und zu auch mal was gegönnt. Aber im Juni ging es dann schon wieder los, eben in Vorbereitung auf September. Und von dem her war ich am Ende fast 8 Monate lang auf Diät. Und das ist jetzt auch so ein Grund, warum ich sage, es reicht jetzt. Mhm. Die EM war erfolgreich, es reicht mir. Ja. Mein Körper, ich habe auch gemerkt tatsächlich, ich habe mich am Ende häufig verletzt. Ich hatte dann erstmal eine Zerrung im Hüftbeuger. Dann hat meine Schulter angefangen zu zicken. Dann hat meine Bizepssehne, hat eine Bizepssehnenentzündung. Mhm. Da habe ich echt gemerkt, okay, mein Körper sagt so langsam, Lena, es reicht. Mhm. Hör auf damit.
Wie viel Kilo hast du abgenommen in der Zeit? Vielleicht erstmal in dieser ersten Etappe bis vielleicht April, Mai und dann nochmal in der zweiten?
Ich nehme gar nicht immer so viel ab, weil ich im Aufbau auch nicht so viel aufbaue. Vielleicht kurz zum Hintergrund, ich bin von Natur aus extrem dünn. Also ich habe durch Kraftsport wirklich fast 15 Kilo draufgepackt. Ich habe nie irgendwie wenig gegessen oder so. Ich muss jetzt im Aufbau 4000 Kalorien essen. Und früher habe ich halt normal gegessen und war halt so ein Strich ungefähr. Mhm. Deshalb, mir fällt es auch extrem schwer, wirklich krass an Fett zuzulegen im Aufbau und so weiter. Deshalb, ich habe gestartet mit 69,5 Kilo im Januar und bin dann runter. Erste Phase schwierig. Ich glaube so um die 65 vielleicht. Mhm. Bin dann wieder hoch, also in dieser Pause habe ich wieder 2,5 Kilo zugenommen. Die zweite Diät habe ich dann mit 67,5 Kilo gestartet und kurz vorm Wettkampf war ich dann bei 63,5 Kilo. Ja, okay.
So ähnlich bist du auch immer unterwegs, Franziska, oder? Du bist auch nicht wirklich mehr wie 5, 6, 7, 8 Kilo über dem Wettkampfgewicht, oder?
Es kommt immer darauf an, mit welchem Wettkampfgewicht ich das vergleiche, weil mein Wettkampfgewicht mit den Jahren ja immer höher geworden ist, wobei das natürlich nicht wünschenswert ist. Also sprich, ich würde gerne noch weiter runterkommen, aber es ist halt echt schwierig, weil einfach irgendwann nur noch Muskeln flöten gehen. Und deswegen, also je nachdem, womit ich es jetzt bemesse, wenn ich jetzt gerne die Form erreichen würde, mit der ich schätzungsweise nochmal in der Bikini-Klasse antreten könnte, dann wären es schon 11 Kilo auf jeden Fall.
Ja, okay, das wäre schon immer ein bisschen mehr dann.
Genau. Aber das bedeutet, also ich könnte auch schon quasi mit einem höheren Gewicht gut ausschauen, aber damit hätte ich in der Bikini-Klasse keine Chancen.
Ja.
Also ich bin ja letztes Jahr in Budapest auf der WM, auf der Junioren-WM gestartet mit 57 Kilo. Das war halt nochmal schwerer. Mhm. Und es war halt viel zu schwer. Also nicht, weil der Look schlecht war, sondern einfach, weil ich neben den anderen viel zu monströs ausgeschaut habe. Und zu diesen 57 Kilo wären es tatsächlich jetzt momentan vielleicht 7 Kilo, ja.
Ja, okay. Aber dann bist du auch schon deutlich höher. Hast du, also man kann, es gibt ja diese Setpoint-Regel, ne? Beziehungsweise dieses, wie nennt man es? Nicht Regel,
Settling Point.
Genau, die Settling Point-Theorie. So, bist du mit diesen 7 Kilo mehr, die du jetzt hast, also aktuell hast du dann 64 oder was?
Müssten so ungefähr sein. Ich wiege mich jetzt momentan nicht so.
Ja, bist du da ungefähr auch an diesem Settling Point angekommen, also wo so Hunger und Sättigung sich ungefähr die Waage halten, oder hast du das Gefühl, dass der noch weiter drüber wäre, ne? Und du erst, wenn du noch ein bisschen höher mit dem Gewicht gehen würdest, auch wirklich dauerhaft mal satt werden würdest?
Also tatsächlich glaube ich, dass ich momentan an dem Punkt befinde, wobei der aber auch mit den Jahren nach oben sich verlagert hat.
Nach oben?
Nach oben, ja. Also krass. Jetzt momentan wäre es eben ungefähr dieses Gewicht schätzungsweise, wo ich mich jetzt vielleicht auch ohne Tracken irgendwie einpendeln würde. Aber wo ich jetzt zum Beispiel, also mit jedem Wettkampf, mit jeder Saison ist dieses Gewicht höher geworden. Also am Anfang war es vielleicht noch so 58 Kilo, dann irgendwann waren es die 60 Kilo, dann ist die 60 Kilo Marke geknackt. Okay, was sollte ich sagen?
Geknackt
worden, ja. Genau. Und ja, es ist halt immer höher und bin jetzt aber nicht fetter als vorher. Ne?
Ja, das ist halt eben, weil du halt mehr Muskulatur drauf packst. Ja, jetzt weiß ich auch, warum du gesagt hast, ja, der wird immer mit dem Körpergewicht über die Jahre höher,
genau.
Dieser Settling Point, also weil du halt auch einfach mehr Muskulatur drauf packst.
Genau,
ja.
Also es kann ja auch passieren, es kommt ja immer drauf an, wo man herkommt. Ne? Also als ich zum Beispiel mit Krafttraining angefangen habe, habe ich einfach nur sozusagen unbewusst hat sich meine Körperkomposition einfach verändert. Ne? Also ich habe quasi Muskeln aufgebaut und mein Gewicht hat sich eben nicht verändert. Das waren dann immer so diese 58 Kilo, glaube ich, damals, vor vielen Jahren. Und bei manchen ist es ja vielleicht auch so, dass sie ihr Gewicht immer so beibehalten und sich immer, immer, immer mehr diese Körperzusammensetzung einfach verändert. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man vorher gewogen hat oder wie hoch der Fettanteil auch vorher war und wo sich das Ganze dann einfach hinbewegt mit der Zeit.
Ja, schon. Also bei mir ist es genauso, der ist auch angestiegen natürlich vom Körpergewicht her, aber vom Körperfett gesehen ist der immer gleich geblieben. Also so egal, glaube ich, wie jung oder alt ich war, ob das jetzt früher war als Kind oder jetzt mittlerweile, ich glaube, ich dürfte ungefähr immer so diesen gleichen KFA gehabt haben, nur natürlich mit weniger Muskelmasse. Und der Punkt ist einfach immer bei dem KFA gleich geblieben. Ich brauche meine 16-18% Körperfett so als Mann. Bei euch ist es natürlich dementsprechend nochmal irgendwie 10% oder was höher. Aber so unten drunter ist bei mir dauerhafter Hunger, ne? Also so, da würde ich mir auch gar nicht zutrauen, intuitiv zu essen, weil ich dann erstmal direkt irgendwie ein paar Kilo hochschießen würde. Safe. Weil intuitives Essen heißt ja in dem Moment eigentlich, also nicht nur nicht tracken, ne, weil man hat ja trotzdem so seine Routinen, sondern intuitiv essen wäre ja wirklich, du isst intuitiv das, was du gerade denkst, was du brauchst, ne? So wie normale Menschen das halt eben auch tun. Ja, aber bei uns ist ja immer im Kopf, du musst noch Protein, du brauchst noch ein bisschen Fett vielleicht, du brauchst hier und das, aber das ist ja eigentlich so in diesem Sinne nicht intuitiv, sondern das ist ja routinemäßig schon eingebürgert, aber ansonsten wird es bei mir auch hochschießen, glaube ich.
Ganz witzig, weil bei mir ist es genau andersrum.
Ja, habe ich mir schon gedacht.
Ich fühle mich immer im Aufbau unter Druck gesetzt, weil ich immer essen über mein Hungergefühl hinaus essen muss.
Aber jetzt mal einfach so, wie viel Kalorien hast du auch am Tag im Aufbau? So, damit du wirklich zunimmst?
Sind es 4000 Kalorien.
Ja, siehst du. Ich habe 3000.
Im letzten Aufbau, ja.
Deswegen. Franziska, du bist auch unter 3, oder noch?
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, ich bin ja auch nochmal deutlich kleiner.
Ja.
Und ich sag mal so mit 2300, 400, 500 Kalorien bin ich schon sehr gut bedient. Ne?
Ja, eigentlich schon. Also 4000 ist schon krass, ne? Ja,
also ich muss sagen, so diese Wohlfühlkalorien, wo ich jetzt aktuell so das Gefühl habe, wenn ich intuitiv esse, was ich jetzt gerade in der Woche jetzt auch noch tue, ich track jetzt auch nicht, aber ich würde mal so schätzen, grob geschätzt sind es vielleicht so knapp 3000 Kalorien. Das ist so mein Wohlfühl, meine Wohlfühlmenge, wo ich wirklich so das Gefühl habe, ich esse jetzt so, wie ich Lust habe. Ich komme natürlich immer darauf an, was man isst. Wenn ich dann abends mal viel Schokolade esse oder so, hat die natürlich mehr Kalorien, und aber eher so leere Kalorien. Also ich bin weniger gesättigt davon. Aber wenn ich jetzt mal so einen normalen Tag, wo ich jetzt ein bisschen cheate, aber nicht allzu viel cheate, sind es wahrscheinlich vermutlich so um knapp 3000 Kalorien, mit denen ich mich absolut wohlfühle, aber mit denen nehme ich halt dann irgendwann nicht mehr zu. Jetzt aktuell schon, aber auch sehr langsam. Ja. Also ich war gestern jetzt bei 63,8 Kilo. Das sind 300 Gramm Unterschied zu vor der Entwässerung, obwohl ich mir wirklich auch gute Mengen gegönnt habe. Ich habe zwar Lust, auch viel gesunde Sachen zu essen, auch mir ist es auch bewusst und so, aber ich esse mich wirklich satt daran.
Ja, das ist, also ich finde es aber schon erstaunlich halt, wie eine Frau einfach 1000 Kalorien am Tag mehr verbrauchen kann wie ich. So, das ist der Wahnsinn, ne? Weil du bist ja jetzt auch dementsprechend noch 25 Kilo leichter, ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass...
Eine Überfunktion oder so, keine Ahnung.
Ja, ich habe auf jeden Fall eine Unterfunktion. Aber trotzdem, das sollte ja eigentlich eingestellt sein, also... Ist trotzdem crazy. Also manchmal verstehe ich es auch nicht. Ich habe Klienten, die verbrauchen auch, also Klientinnen, die verbrauchen auch 3500 Kalorien. Und ich denke mir nur so, warum? So, warum ich nicht? Weil ich würde halt so gern viel mehr essen einfach, ne, dass ich mal nicht den ganzen Tag so irgendwo denken würde, ja, okay, ey, ich hätte gerade Bock auf das, ich hätte gerade Bock auf das. Aber einfach nur so eine, also so mit 4000, das wäre für mich top. Ne? Können gern tauschen, also... Würde ich annehmen. So, dann kriegst du meine 3, ich deine 4 und dann passt das doch.
Man weiß, also ich habe früher immer ich habe mich immer beschwert, oh, ich muss so viel essen, um zuzunehmen, bis ich meine erste Diät gemacht habe. Seitdem beschwere ich mich nicht
mehr. Ja, das wechselt natürlich auch, ne? Dann kommst du irgendwann nochmal an den Punkt, dann kannst du das Essen nicht sehen, dann machst du Diät, dann machst du einen Monat Diät und dann geht's nochmal. Ne? Also nachdem ich 3 Jahre im Aufbau war, hatte ich dann auch irgendwann mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, so, ja, okay, jetzt muss ich es halt eben nicht mehr haben, ne? Also so verlagert sich natürlich auch ein bisschen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du Diät machst oder wenn ihr Diät macht, wie geht ihr daran? Also habt ihr einen festen Ernährungsplan, sag ich mal, dass der wirklich so festgeschrieben ist und ihr eigentlich jeden Tag relativ das Gleiche esst? Wie ist so die Mahlzeitenfrequenz? Oder macht ihr das Ganze doch auch eher so ein bisschen intuitiver über Tracken, if it fits your macros, wie auch immer?
Also ich mache es Ersteres. Ich habe einen Ernährungsplan und ich esse tatsächlich fast jeden Tag dasselbe. Ich tausche vielleicht höchstens mal Gemüse aus und oder das Obst morgens, dass ich statt Apfel Himbeeren esse oder so. Also wirklich minimale Veränderungen. Ich tracke nicht. Ich esse einfach immer jeden Tag dasselbe und meine Mahlzeitenfrequenz ist eher niedrig. Also ich habe 3 Hauptmahlzeiten und einen Snack vorm Training. Ein Shake nach dem Training und morgens, also zwischen meinem Frühstück um 6 Uhr und dem Mittagessen um 12 Uhr, habe ich dann immer noch einen Snack. Ich esse lieber mehr auf einmal wie häufig.
Und bei dir, Franziska?
Also ich starte eigentlich immer in der Diät, so wie in meinem Aufbau auch, mit so der 80-20-Regel. Also ich tracke auch eigentlich fast durchgehend. Ausnahme ist nur die Endphase meiner Vorbereitung, dass ich dann wirklich nach einem ganz festen Mahlzeiten ein Thema ist, so wie du jetzt, sodass man dann auch wirklich zum Beispiel die Peak Week ganz gezielt abstimmen kann. Also gerade jetzt hinsichtlich Kohlenhydrate, Wasser etc., damit man da auch wirklich einen gewissen Standard hat und von dem aus dann quasi in die Peak Week reinstarten kann. Und davor mache ich es immer davon abhängig, ob quasi ich Fortschritte mache oder nicht, ob was vorangeht oder nicht. Und ich erlaube mir quasi immer so viel Freiheit wie möglich und so viel Disziplin bzw. Einschränkung wie nötig. Und je nachdem eben, wie das Ganze vorangeht, habe ich natürlich schon immer meine feste Mahlzeitenstruktur. Also bloß weil ich jetzt zum Beispiel tracke und nach meinem festen Plan ist, heißt es jetzt nicht, dass ich jeden Tag in der Früh mir überlege, oh, worauf hast du denn heute Lust? Also die Struktur ist ja trotzdem da. Ich habe trotzdem meistens immer meine festgelegte Mahlzeitenanzahl.
Wie viele Mahlzeiten hast du? Macht das einen Unterschied von Aufbau und Diät?
Ja, je weniger die Kalorien, desto lieber faste ich und ist dann auch eben tendenziell mal lieber eine Mahlzeit weniger. Ich sage jetzt mal, aber so mit 4 Mahlzeiten, also die sind auch dann unterschiedlich groß, komme ich meistens am besten klar und dann fange ich halt vielleicht mittags an mit dem Essen. Also ich faste dann eben so lange wie möglich. Das finde ich halt immer die beste Möglichkeit für mich, um eine Diät gut durchzuhalten. Und ansonsten, wie gesagt, also wird es dann einfach nach und nach alles also mehr strikter, ja, beziehungsweise dass ich dann auch sage, okay, vielleicht es gibt jetzt nur noch nicht mehr jeden Tag einen Riegel oder sowas, dann wird der weggestrichen. Oder irgendwann sage ich, ich esse jetzt vielleicht auch freiwillig nochmal mehr Gemüse, dass ich halt einfach das Volumen erhöhe, was ja auch wichtig ist, ne? Wenn die Kalorien runtergehen, sollte das Mahlzeitenvolumen hochgehen. Und dann wird es mehr so intuitiv einfach angepasst. Also das heißt jetzt nicht, ich mache mir halt einfach Gedanken drüber, was ist in der Situation für mich sinnvoll, wie viel Einschränkung brauche ich, um mein Ziel zu erreichen und wie viel Freiheit kann ich mir aber noch erlauben, um trotzdem Fortschritte zu machen. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass das Timing gut angelegt ist. Ne? Also ich sage jetzt mal so, ich bin immer ein Fan davon, die Abnehmrate relativ niedrig zu halten, einfach, dass man einerseits natürlich die Muskeln schützt, aber andererseits, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein kleiner Mensch ist wie ich, der nicht viel verbrennt, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie noch Schrittziele mir setze oder Cardio integriere etc., der Spielraum ist halt einfach nicht so hoch. Und deswegen, wenn ich die Diät jetzt lieber etwas länger anlege und dafür eben ja das Defizit etwas niedriger, dann lässt sich das Ganze halt besser handeln.
Was würdet ihr so als Vor- und Nachteile, jetzt gerade vielleicht auch bei der Lena, was würdest du so als Vor- und Nachteile sehen von diesem festen Mahlzeiten-Schema, das du hast, also von diesem festen Ernährungsplan?
Wir kommen den Kopf frei. Also ich denke in der Diät eigentlich kaum über Essen nach, weil ich eben feste Lebensmittel habe, die ich jeden Tag esse. Ich muss mir gar keine Gedanken machen, was esse ich heute, also wirklich null. Auch im Supermarkt habe ich natürlich, spare ich mir dadurch Zeit. Die Zeit ist bei mir in der Diät immer extrem knapp, da ich aktuell noch 40 Stunden nebenher, also einen Vollzeitjob habe. Und gerade mit 6-mal Training pro Woche und Vorkochen und allem, da wird's dann schon echt eng. Das hilft mir, einfach den Kopf frei zu bekommen, dann für die wichtigen Dinge und mir da nicht so viele Gedanken zu machen. Und es spart auch Zeit, weil ich kann natürlich, wenn ich esse dann tatsächlich auch mittags und abends noch dasselbe, also nicht nur jeden Tag, sondern auch mittags und abends immer dasselbe, kann ich mir natürlich entsprechende Mengen auch vorkochen.
Ja, also ich finde, so feste Ernährungspläne haben schon so gewisse Vorteile. Wie du schon sagst, du brauchst einfach keine kognitive Leistungsfähigkeit irgendwie oder verbrauchst sie da nicht, ne, indem du halt eben dreimal am Tag überlegst, so, oh, jetzt, was könnte ich mir jetzt Macros technisch noch irgendwie reinfitten und ja, ich könnte doch das noch essen, das noch essen, das noch essen. Nee, du hast halt eine Restriktion, ne, in dem Moment und beschränkst dich dann auch wirklich darauf. Das finde ich halt eben eigentlich so das Beste, ne. Zudem hast du eine feste Routine, aber das Problem finde ich immer, was ist, wenn man aus dieser Routine rausbricht, ne. Das ist natürlich für jemanden mit einem, wie du schon sagst, 40-Stunden-Job, der halt eben meistens auch einen geregelten Tagesablauf hat, bla bla bla, ziemlich gut. Wo es dann aber schwer wird, finde ich, bei Schichtarbeitern zum Beispiel, ne? Wenn die dann anfangen und dann sagen, ja, okay, dann können sie halt eben nicht um 3 Uhr essen, so, und dann um, keine Ahnung, 6 nochmal und um 9 nochmal, weil die halt eben jeden Tag irgendwie eine andere Schicht haben, für die wird es dann wieder schwierig. Oder wenn du am Wochenende, keine Ahnung, hast du Besuch von deiner Oma und musst mit der irgendwo hinfahren und kannst dann dein Meal nicht reinhauen, so, für manche stellt das dann schon ein Problem dar, ne? Und natürlich diese soziale Isolation auch irgendwo, die einem Effizienz und Macros halt bietet, was ich ziemlich cool finde noch, ne?
Tatsächlich hast du eine gute Sache angesprochen. Also in der Diät ist es tatsächlich auch so, dass ich halt wirklich keine Ausnahme erlaube dann auch. Auch wenn ich irgendwie geladen bin zu einem Geburtstag, ich komme halt dann mit meiner Tupperdose. Ich kann dann nicht mal einen Salat essen im Restaurant, weil ich habe halt diesen festen Ernährungsplan und ein Salat ist dann halt auch nicht drin, weil der hat nicht genau die Komposition, die
ich in dem Moment brauche. Ja. Das finde ich so ein bisschen schwierig manchmal. Also bei mir, ich esse ja sowieso auch schon fast jeden Tag das Gleiche, ne? Also das macht auch nicht so viel, aber ich bin froh darum, dass ich halt eben tracke, weil ich, wenn ich dann irgendwo eingeladen bin oder auswärts essen bin, mir dann so die Mahlzeiten schiebe, beziehungsweise die Nährwerte schiebe, dass es dann halt eben in dem Moment wieder passt. Und da, das hat natürlich Vor- und Nachteile, ne? Dafür muss ich mir wieder einen Kopf machen morgens, wie du schon sagst, so, ja, was muss ich denn hier weglassen, dass ich abends das essen kann? Und weißt du, da ist man so viel oft mit Denken beschäftigt, wenn man sich wirklich krass darum kümmert, ne? Also ich sag mal so, in der Offseason ist das sowieso noch mal ein bisschen was anderes wie in der Diät. In der Diät habe ich eigentlich auch jeden Tag meine selben Meals gehabt, ne? Wenn ich da halt mal irgendwo eingeladen war auf den Geburtstag, habe ich dann auch vorher gefragt, was gibt's denn? Und ich dann irgendwie, ja, das auch so ein bisschen verändert, dass es halt schon irgendwo gepasst hat. Und wenn es halt nicht gepasst hat, so, dann habe ich halt auch wirklich was mitgenommen. Aber das kam halt schon selten vor, muss ich sagen. Aber ja, es ist, ich glaube, so diese größte Einschränkung, die man durch If It Fits Your Macros erfährt, ist auf jeden Fall diese Kapazität an Denkleistung, die man dadurch verliert, weil, also das Einkaufen im Supermarkt, das macht schon keinen Spaß mehr, ne? Dann hängst du die ganze Zeit auf Insta und denkst so, oh, ey, das könnte ich mal nachkochen, das könnte ich mal machen. Natürlich auch umso tiefer der Körperfettanteil wird. Das ist am Anfang ist das noch alles schön und gut, ne? Aber umso mehr man eben diese Cravings verspürt nach Essen, umso schlimmer wird das auch. Und da verbringt man, glaube ich, schon bestimmt eine halbe Stunde, Stunde am Tag einfach mit Denken, was man essen könnte. Und das ist echt crazy.
Und ich muss auch sagen, diese Phase ist ja nur 3 Monate lang. Also ja. Und da, also ich kann ja dann im Aufbau, bin ich auch flexibler. Ich habe zwar dann auch im Aufbau einen Ernährungsplan, an dem ich mich orientiere, aber da bin ich dann auch eher so, dass ich sage, hey, ich gucke jetzt mal, ich koche jetzt mal was anderes. Dann mach ich mir auch mehr Gedanken darüber, auf was habe ich denn heute Lust, was koche ich denn heute.
Ja.
Also, dass ich jetzt 8 Monate Wettkampfdiät mache, ist ja tatsächlich eine Riesenausnahme. Meistens sind es ja eher so 3 Monate, vielleicht 3,5.
Ja.
Ich denke, Franziska,
wie lange machst du Diät? Wie lange machst du eigentlich Diät jetzt so im Vergleich? Du machst auch ein bisschen länger, oder?
Also es kommt drauf an, wie eben die Ausgangsform ist, aber ich sage jetzt mal so 0,5 Kilo pro Woche, mit der Zahl arbeite ich dann meistens, sodass ich quasi die Diät mal ganz grob time und dann vielleicht noch, also natürlich vielleicht, dass ich so 2 Wochen eher fertig bin, plus vielleicht noch 1 Woche Pause etc., dann ist man meistens vielleicht so bei 16 Wochen oder sowas.
Ich habe jetzt die letzte Wettkampf-Prep angesetzt gehabt für 33 Wochen mit 5 Diet-Breaks, also 1 Woche.
Mit Diet-Breaks dann, aber
ja.
Ehrlich, ich habe es lieber dann kurz im Knack.
Ja, also das war auch schon hart, aber das war auch so Corona-bedingt, ne? Weil alle Wettkämpfe, auf denen ich eigentlich starten wollte, haben sich irgendwie verschoben, ne? Und dann hatte ich noch 1 Monat Maintenance drin, also wären es quasi 9 Wochen Pause. Da trinken wir, ja, okay, was ist dann im Endeffekt? Dann sind es 24 Wochen, ja. Da hätte ich aber 24 Wochen reine Diät gehabt, dann darf aber auch nichts schief gehen, ne? Also ich fange dann schon an, in der ersten Woche wirklich 1 Kilo abzunehmen, ne? Oder in den ersten 2 Monaten und ich muss halt eben so 15, 16 runter. So, die Zeit, die braucht man dann irgendwo. Also es ist halt ein bisschen doof und ich glaube, dann ist es auch wirklich schwer bei so einer Länge, wenn du das nicht mit If It's Your Macros machst oder beziehungsweise dir eine gewisse Flexibilität lässt. Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich habe noch nie eine Diät gemacht, in der ich wirklich einen festen Ernährungsplan hatte.
Ja,
ja.
Ich muss sagen, ich habe es schon probiert, aber nie durchgezogen. Nie, weil ich einfach, also ich glaube, es ist sehr individuell, womit man einfach am besten fährt. Man kann einfach alles mal ausprobieren und schauen, wie es zu einem passt. Ich hatte schon Coaches, die eben damit gearbeitet haben und es hat halt einfach nie so funktioniert, weil ich auch selber, also in den ersten Saisons habe ich mich ja quasi selber vorbereitet. Sprich, es hat mir nie jemand gesagt, was ich trainieren soll oder was ich essen soll. Und dementsprechend war ich immer mein eigener Chef und das war dann irgendwann auch schwierig, quasi sich dem so unterzuordnen. Weil ich einfach so diese Erfahrungen schon gemacht hatte, wie es auch anders möglich ist, wie es flexibler möglich ist und hat natürlich eben auch seine Nachteile, wie du das schon gesagt hast, aber ich war es halt so gewohnt und dementsprechend, glaube ich, kann man mich da auch nicht mehr irgendwie umerziehen oder so. Ja. Und manche, also zum Beispiel, ich habe auch Athletinnen oder so oder hatte auch schon Athletinnen, die damit gar nicht klarkommen und die dann komplett lost sind und die wirklich sagen, hey Franzi, gib mir einen Ernährungsplan, ich esse jeden Tag das Gleiche. Und dann wird es natürlich genauso durchgezogen.
Ja, krass. Ja, ja, ich denke auch, bei der Lena war vielleicht auch der Vorteil, dass du direkt auch mit einem Coach gearbeitet hast. Weil ich habe auch, die erste Diät habe ich auch flexibel gemacht, ne? Also beziehungsweise habe das über YouTube, das weiß ich noch, so vor 4, 5 Jahren hatte ich mir von so ein paar YouTuber, die ich halt die ganze Zeit verfolgt hatte, einfach geschaut, wie bereiten die sich vor, ne? Und da habe ich mir das einfach abgeschaut. Und da war halt eben mehr flexibel, plus Fasten und so weiter. Und ich kam auch ziemlich gut damit klar und es hat auch geklappt. Und da ich sowieso auch so ein Mensch bin, der super gern irgendwas Süßes isst, ne, fand ich das immer halt super geil, abends irgendwie noch meine 2 Bounty-Eis zu essen. So, das war für mich so die Krönung der Diät immer, ne. Also ich kann den ganzen Tag clean essen, so, aber solange ich meine 2 Eis am Abend hatte, so war das vollkommen in Ordnung für mich. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, wäre es so super anstrengend geworden, ne. Also das hätte das Maß an Anstrengung oder an Härte, das Ganze durchzuhalten, so heftig erhöht, so dass, es, ja, dass ich gar keinen Bock mehr auf die Diät gehabt hätte.
Ich hatte auch so Sachen, die dann halt fest eingeplant waren. Bei mir war es halt der Quark mit Flavor Drops und Mandeln. Also, und als der Quark dann rausgefallen ist, hatte ich süßes Eiklar mit Mandeln. Und es gibt dann tatsächlich auch in einem festen Ernährungsplan so Sachen, auf die ich mich jeden Tag halt extrem gefreut habe.
Ja, okay. Ja, ja, obwohl ich dann wiederum sagen muss, ich glaube, in meiner letzten, oder ich habe ja auch dieses Jahr Vorbereitung gemacht, ich habe 18 Wochen, hatte ich auch diätet, ne, bis dann mein Wettkampf abgesagt wurde. Da war es auch so, ich hatte jeden Tag morgens mein Porridge, ich hatte mittags immer so ein High-Protein-Pudding mit körnigem Frischkäse und einem Apfel drin. So und abends hatte ich immer meine 500 Gramm Gemüse mit Nudeln und irgendwelchem Skirella oder so. Also ich habe fast auch nur vegetarisch gegessen. Und das war für mich auch vollkommen gut. Ah, und danach nochmal ein High-Protein-Eis. So, das war jeden Tag Standard. Ne? Also ich hatte immer das Gleiche auch, so zumindest wenn ich zu Hause halt in meiner Routine war. Also ähnelt sich das dann doch schon relativ, glaube ich.
Ich glaube, Daniel, wir sind uns da echt ziemlich ähnlich. So, also erstens von der Mahlzeitenstruktur her und zweitens auch von dieser mentalen Komponente her. Ne? Also für uns ist es wichtig, dass einfach nichts verboten ist. Also ja, sprich, theoretisch, also wir machen es trotzdem nicht, wir haben trotzdem unsere feste Struktur. Ja. Wir haben trotzdem jeden Tag, essen wir sehr ähnlich. Und es ist aber wichtig zu wissen, wenn ich jetzt abends Bock habe, dann gehe ich los und hole mir einen Ben & Jerry's oder so.
Ja.
Oder vielleicht kein Ben & Jerry's, aber die Live-Version oder so.
Genau.
Ja. Und genau, also das ist so einfach dieser mentale Aspekt, kein Lebensmittel ist verboten.
Ja.
Und ich darf alles, wenn es halt irgendwie reinpasst.
Ja, das wäre ja bei der Lena wahrscheinlich aber auch nicht verboten gewesen, wenn es vorher eingeplant wäre, ne? Also so, ja, wie ich das jetzt verstanden habe.
Ist es so, dass ich meiner Trainerin mitten in der Diät mal gesagt hatte, boah, Jenny, ich habe so Bock auf Kidneybohnen, plan mir bitte Kidneybohnen ein. Dann hat sie mir halt ein bisschen Reis rausgenommen, hat halt es so gedeichselt, dass es passt, dass ich Kidneybohnen essen durfte. Und ich kann dann auch natürlich, wenn ich jetzt Lust habe auf bestimmte Dinge oder wenn ich jetzt sage, boah, ich hätte jetzt mal so Lust, einmal irgendwie Paprika oder Zwiebeln zu essen zum Beispiel. Zwiebeln hatte ich auch nicht im Plan. Und Zwiebeln haben mehr Kalorien, als man denkt. Also zumindest, wenn man
wenn eine ganze isst.
Ja.
Macht man ja halt nicht.
Die Wettkampf-Diät befindet, da kann man nicht einfach mal so sagen, ach, jetzt haue ich mir einfach noch eine Zwiebel ins Essen oder so.
Ja.
Aber da kann ich natürlich auch mit Wünschen auf sie zugehen. Und dann wird der Plan entsprechend vielleicht auch nur für einen Tag angepasst, dass es halt dann hinhaut, wenn das ich dann auch solche Gelüste befriedigen darf.
Ja.
Jetzt nicht eine Tiefkühlpizza, sondern ein Ben & Jerry's Eis, natürlich.
Ja, ja, aber das wäre halt so wären meine Gelüste in dem Moment, ne? Also so, dass ich sage, keine Ahnung, ich will abends 2 Rustipanis essen, so, dann esse ich die halt, ne? So.
Ist dann halt nicht drin, das ist dann halt eine Wettkampfdiät.
Ja, aber das esse ich halt auch in der Wettkampfdiät. Das habe ich auch letztes Jahr noch 2 Weeks out gegessen oder so. Ja, ohne Spaß, aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, wenn es halt reinpasst und du dich da auch nicht vom Salz her oder so komplett rausschießt, ne, kann eigentlich nichts passieren, weil Makros sind Makros so. Ne. Ist natürlich von der Nährstoffdichte her vielleicht nicht mehr so optimal. Ne. Das wäre so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, okay, das kann dir gegebenenfalls reinschießen bei dem Efficitio-Macros-Ansatz. Ne. In der Offseason alles schön und gut. So, du kannst ja essen, was du willst und fährst deine 80-20-Schiene oder 70-30, ist auch vielleicht im Peak-Off-Season noch in Ordnung irgendwo. Aber wenn du halt eben so eine Kalorienrestriktion erfährst und sagen wir mal 500 bis 1000 Kalorien im Defizit bist, dein Körperfettanteil sowieso schon super niedrig ist, der Körper irgendwo so am Existenzminimum lebt, ne, und eigentlich nur noch mal zunehmen will, und wenn du den dann mit Scheiße fütterst, sozusagen, ne, dann kommt wahrscheinlich auch Scheiße raus irgendwann, ne, also du erhöhst natürlich dadurch auch die Gefahr, krank zu werden, dich mehr zu verletzen und so weiter und so fort, und ich glaube, das ist im Endeffekt das Schlimme, dass du weiterhin deinen Diätfortschritt hast, das ist Fakt, dass, weil Kaloriendefizit ist ein Kaloriendefizit, so, ne, aber diese ganzen Prozesse, die drumherum halt eben gegeben sind, ne, wie gesagt, so diese Verletzungsgefahr, Immunsystem und so weiter und so fort, das ist natürlich da auch schon immer sehr, sehr gefährdet. Und wenn du dann noch halt eben wirklich nur Quatsch in dich reindrückst, auch wenn du im Kaloriendefizit bist und weiterhin abnimmst, kann es dich halt eben trotzdem ziemlich sabotieren. Und ich glaube, das ist eher so die Sache, wo man drauf achten sollte. Deswegen versuche ich auch wirklich, umso tiefer ich bin mit dem Körperfett, umso weniger Kalorien ich zur Verfügung habe, umso proportional cleaner esse ich auch.
So. Ja, macht das Sinn. Einfach um auch die Mikros entsprechend
zu trinken. Also ich habe jeden Tag auch ein Kilo Obst und Gemüse in der Prep. Immer. So, also, weil das einfach feste Mahlzeit ist. Ich habe abends immer meine 500 Gramm Gemüse und über den Tag irgendwie 300 Gramm Beeren und einen Apfel oder so. Also, da komme ich eigentlich immer hin und fahre damit auch ziemlich gut, ne? Weil du halt einfach auch durch das Gemüse gewisse Sättigung erfährst, wie die Franziska auch eben schon gesagt hat. Aber da versuche ich auch wirklich am Anfang der Diät sogar noch mit kaloriendichten Lebensmitteln zu arbeiten. Also tatsächlich haue ich mir dann doch öfter irgendwie noch eine TK-Pizza oder so rein, einfach um versuchen, dass ich so lange wie möglich auf Nahrungsvolumen verzichten kann. Also da versuche ich doch eher hochkalorische Lebensmittel zu essen und dann gegen Ende, wo man sowieso immer mehr Cravings bekommt und vielleicht dich irgendwo noch das Volumen vom Food halt eben so retten kann, dass ich das erst gegen Ende von der Diät immer versuche zu implementieren, weil ich finde, das ist auch so ein potenzieller Faktor, irgendwo in einer Essstörung zu landen, hast du natürlich auch beim festen Ernährungsplan eben nicht das Problem, ne? Weil du hast deine festen Dinger. Das ist halt auch wieder so ein Ding, gerade wenn man gegen Ende der Diät ist.
Auch eine Gefahr birgt, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich auch die Gefahr, dass sich dann vielleicht eine Angst vor bestimmten Lebensmitteln entwickelt, die nicht in dem Plan sind oder so. Dass ich vielleicht eher eine Schwierigkeit habe, nach der Prep eine Tiefkühlpizza zu essen, wie du jetzt oder ein Bounce-Eis, weil ich das eben so lange nicht durfte, strikt verboten war. Also ich verbiete mir ja tatsächlich bestimmte Lebensmittel und das macht ihr ja nicht.
Ja, doch. Das
ist alles irgendwo eine Gefahr, denke ich.
Ja, schon. Also es ist interessant, dass du sagst, weil das war mir jetzt gerade auch gar nicht mehr so im Kopf drin, weil ich es halt nie mache. Nie so, ne? Also so das Einzige, wovor ich immer so ein bisschen Angst habe, gerade wenn man in so einem tiefen KFA ist, ist Auswärtsessen. Weil wenn du Auswärtsessen gehst, da hast du halt eben, also es gibt ja Leute wie zum Beispiel der Brozep, ne? Der geht einfach random jeden Tag in seiner Wettkampfprep geht er auswärts essen. Ne? Aber der hat dadurch auch nicht mehr so diese krassen Gewichtsschwankungen, was durch den Salzkonsum etc. irgendwo hervorgerufen wird, sondern es ist bei ihm eine Konstante. Ne? Aber wenn du jeden Tag zu Hause isst, ne, dann einen niedrigen Körperfettanteil hast, sowieso viel sensitiver bist auf ganz viele Lebensmittel und Nährstoffe. Und wenn du dann auswärts essen gehst, das Wasser, das man da manchmal einlagert von dem einen auf den anderen Tag, so, das macht manchmal 2 Kilo aus. Und dann denkst du auch so, wer hat mir denn jetzt in die Form geschissen? So,
ja, also ich gehe gar nicht auf das Essen mit der Wettkampf-Prep. Also da ist auch die Flexibilität.
Aber auch nach der Prep, ne? Auch nach der Prep, wenn du es halt die ganze Zeit nicht gemacht hast, dann gehst du einmal nach der Prep halt auswärts essen, nachdem du deinen festen Plan immer hast. Und auf einmal passiert, dass deine Form halt eben einen Tag lang komplett kacke aussieht. Und dann denkst du so, oh Gott, mein Körper verträgt das nicht mehr, ich mach das nicht mehr, weil das tut mir nicht gut. Aber das ist ja quasi nicht so. Das ist ja dann einfach nur hervorgerufen durch die andere Menge an Salz, vielleicht auch andere Lebensmittelauswahl und so weiter und so fort. Und das ist halt schon gefährlich teilweise, das Denken.
Ich hatte auch mal übrigens eine Diät gemacht, wo ich fast jeden Tag auswärts essen war. War das dann immer, also es war so beim Türken, Hähnchenspieß mit Salat, ne? Und da hatten wir eben unseren Stammtürken und ich meine, es war halt jeden Tag immer diese Konstante. Ja. Und ich habe natürlich immer irgendwelche Makros dafür geschätzt.
Ja.
Die waren wahrscheinlich auch relativ richtig. Selbst wenn sie nicht richtig gewesen wären, wäre es egal gewesen, weil ich ja quasi diese Konstante hatte.
Ja.
Und also habe ich dann nicht bis zum Ende der Diät gemacht. Irgendwann dann bin ich lieber nicht mehr so oft essen gegangen. Aber tatsächlich funktioniert es eben, wenn man diese Konstante drin hat.
Ja. Wo es natürlich schwer wird, wenn die Lebensmittel zu hart abweichen. Ne? Weil der Sepp zum Beispiel, der isst einen Tag eine Pizza, dann isst er Curry, dann isst er einen Burger. So. Und das ist natürlich dann schon heftig. Also so, das muss man auch können. Und der trackt ja zum Beispiel auch nicht. Also ich finde das, was er gerade macht, finde ich schon so diese Spitze. Wenn man das erreicht hat, finde ich extrem geil. Weil dann bist du halt an nichts mehr gebunden. Ne? Und man muss ja immer zielorientiert denken. Wenn er dadurch, ohne sich einen Kopf groß drüber machen zu müssen, auswärts essen kann, seinen Diätfortschritt hat, seine Kraftleistung halten kann, seine Performance halten kann im Gym, ist das eigentlich das Beste für die Psyche, was man machen kann in der Prep. Aber das muss man auch erst, also der trainiert ja auch schon seit 12 Jahren oder was und hat auch jetzt schon 4-mal gepreppt und irgendwann denke ich, kann man das schon erlernen. Aber ich, also mir wäre es persönlich, ich trainiere jetzt ja auch schon 10 Jahre und mir wäre es persönlich auch ein zu großes Risiko trotzdem, dass ich nicht dahin komme, wo ich hinkommen will.
Ich glaube, es ist halt auch was sehr Individuelles, weil ich habe gestern auch seit langer Zeit mal wieder Ente gegessen, auch vom Thai mit so einer scharfen Thai-Sauce und so, also sicher auch mega viel Salz. Das, was ich jetzt die letzte Zeit eigentlich nie gegessen habe und ich habe nichts bemerkt. Also meine Form war heute Morgen im Gym super.
Ja, ich sag mal so, wenn man 4000 Kalorien verbraucht am Tag, so
das zeigt mir aber auch zum Beispiel einen höheren Salzkonsum sehr schnell.
Ja.
Ich glaube, da gibt es halt einfach so und so Menschen, die dann da sofort drauf anschlagen und anderen Körpern ist das total egal.
Ja.
Und dann ist es vielleicht nicht nur eine Sache, ob man das erlernen kann oder wie lange man schon trainiert, sondern auch einfach, wie dein Körper darauf reagiert. Und vielleicht hat der Brosep einfach auch das Glück, dass er ähnlich dann funktioniert wie mein Körper und sein Körper ihm sowas einfach sehr schnell verzeiht auch und nicht so schnell Wasser einlagert.
Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass Psyche so mit der wichtigste Faktor ist. Also wenn man sich vorher schon Sorgen macht, dass man Wasser ziehen könnte, man zieht so 100.000% Wasser. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn man sich da gar keine Gedanken drum macht oder denkt, ich schaue sowieso hammergeil aus, dann wird die Form nicht wirklich drunter leiden.
Ja, ist auch Stress natürlich.
Mir ist auch aufgefallen, bei meinen Klienten zum Beispiel, mit denen ich Diet Breaks mache, das kann sich so krass unterschiedlich äußern, was in einem Diet Break mit einem Körper passiert. Also ich habe ganz viele, wir arbeiten ja auch in Zyklen, was das Training anbelangt und die gehen dann, was weiß ich, im 6. Zyklus ist halt eben womöglich der ganze akkumulierte Trainingsstress am höchsten. Die haben die meisten Entzündungsprozesse in der Muskulatur und so weiter und so fort. Die machen ein Diet Break mit, keine Ahnung, sagen wir mal 1000 Kalorien mehr, 800.000 Kalorien mehr. Und die verlieren dauerhaft Körpergewicht durch den ganzen Diet Break, ne, weil einfach der Stress abnimmt, ne, weil diese ganzen Entzündungsprozesse nochmal so ein bisschen rückläufig sind und so weiter und so fort. Und andere, die reagieren so stark auf die Carbs, dass sie halt eben erstmal 1 bis 2 Kilo zunehmen, einfach aufgrund von dem Wasser, was die an den Carbs binden. Also das ist, also ja, das äußert sich bei jedem echt extrem unterschiedlich. Also ich bin auch so ein Mensch, wenn ich zum Beispiel einen Diet Break mache oder so in der Diät, ich nehme erstmal 2 Kilo zu. Direkt 2 Tage 2 Kilo. Da kann ich einen Wecker nachstellen. So, das, ja. Und andere vertragen das halt einfach anders. Das ist wirklich so. Das ist super interessant. Deswegen macht mir das auch so Spaß, mit so vielen Klienten zusammenzuarbeiten, weil es halt eben immer mehr Erfahrungswerte gibt irgendwo. Und man das Ganze auch lernt, immer besser zu verstehen auch, ne? Und anwenden zu können.
Phänomen war bei mir auch, wir hatten nach meiner letzten Wettkampfsaison 2019 gesagt, wir gehen jetzt langsam mit den Kalorien wieder nach oben. Innerhalb von einer Woche waren wir wieder bei 3800 Kalorien, weil eben durch dieses Phänomen, was du, glaube ich, angesprochen hast, ich habe mehr gegessen und mein Gewicht ist gerade in den Keller gefallen. War komplett verrückt. Und
ja, weil du diese ganzen Diätadaptionen ja auch irgendwo abwirfst. Ne? Du hast ja erstmal auch so eine Phase, wo die Resting Metabolic Rate, also so das, was du einfach als Grundumsatz hast, was dann natürlich mit Diätkalorien sinkt, aber relativ schnell auch, wenn du nochmal die Kalorien erhöhst, dann nochmal steigt. Ne? Du bewegst dich wahrscheinlich mehr, du hast einen größeren Need und so weiter und so fort. Was halt auch viel unterbewusst passiert einfach. Ne? Also das sind Prozesse, die merkst du an sich nicht, aber sie passieren. Ne? Und dann kommt sowas Verwunderliches irgendwo raus. Ja, das ist schon erstaunlich. Also der menschliche Körper ist sowieso erstaunlich. Und das ist auch wiederum bei anderen, beispielsweise jetzt bei mir so, ich habe jetzt nach meiner Prep, die ich gehabt habe, da sind die Kalorien auch relativ runtergegangen und ich habe jetzt 6 Wochen gebraucht, bis sie überhaupt nochmal um 300 angestiegen sind. Ne? Also ich bin zu Peak Off-Season bin ich jetzt lange Zeit 800 Kalorien unter meinem Verbrauch gewesen und nach 6 Wochen bin ich jetzt nochmal 300 hochgeklettert. Aber das, wenn du das mal vergleichst mit dir, ne, das ist der Wahnsinn, wie die Körper unterschiedlich darauf reagieren. Ne? Und ja, manche gesegnet, manche nicht. Und meistens ist es auch so, dass die eigentlich die Kalorien gar nicht wollen, schneller hochkommen. So und umgekehrt.
Ich war auch total überfordert dann gleich wieder mit den Messen, weil es war halt einfach fast Doppelte an Kalorien auf einmal. Und das überfordert einen dann komplett, also es runterzukriegen. Man sitzt dann vor dem Teller und denkt sich, Gottes Willen, ich kann jetzt nicht alles essen. Und ist dann gleich wieder so psychisch gestresst, weil man so viel essen muss. Hört sich immer doof an, aber es ist auch...
Franziska und ich fühlen es gar nicht. Geil. Ich habe gerade so in deinem Blick gesehen, so, nee, einfach nur nein. Geil. Ja, die Situation kann ich nicht fühlen.
Ich bin Mitleid. Nee, ich verstehe es, ja. Ich bin ruhig.
Jetzt noch so vielleicht die letzte Sache, die ich in dem Podcast ansprechen wollte. Also jetzt haben wir doch nicht so viel durchbekommen, wie ich eigentlich wollte. Aber hast du mit Cardio gearbeitet in der Diät?
Ganz wenig. Also ich hab tatsächlich 1,5 Stunden Cardio gemacht in der Woche insgesamt. Zweimal die 3/4 Stunde am Schluss, also die letzten 4 bis 6 Wochen.
Was für eine Form von Cardio hast du gemacht?
Mit relativ niedrigem Puls, also so um die 125 Schläge pro Minute. War eigentlich relativ frei. Meistens bin ich ein Stück weit bergauf auf dem Laufband gelaufen oder auf dem Crosser. Mhm. Also kein HIIT-Workout oder sowas.
Zählst du Schritte?
Nee, ich habe tatsächlich wenig Zeit, spazieren zu gehen, weil ich im Büro arbeite. Also ich habe wirklich auch in der Diät so im Schnitt vielleicht 7000 Schritte am Tag oder so. Mhm. Also praktisch nichts, außer ich mache halt Cardio, das habe ich jetzt mal nicht mitgezählt.
Die 7000 Schritte, die du erwähnt hast, die mache ich im Training schon.
Ja.
So. Ich laufe immer mit meinem Handy so rum während den Satzpausen.
Also tatsächlich habe ich im Aufbau eher mehr Schritte, weil ich auch einfach mehr Energie habe.
Und ja, das ist das,
was ich bewusst mich mehr bewege und in der Diät.
Ja, okay, dann kann ich es aber auch verstehen, warum man halt Cardio macht. Allgemein bei Frauen ist es oftmals noch ein bisschen sinniger, glaube ich, Cardio zu machen als bei Männern, habe ich so das Gefühl. Ich weiß, dass viele Enhanced-Athleten auf jeden Fall Cardio auch machen, einfach aufgrund von Leber und Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. Aber so im Naturalsport ist es ja aktuell so extrem am Weggehen, habe ich so das Gefühl, dass eigentlich fast jeder nur noch Schritte macht. Obwohl ich das auch irgendwie kontraproduktiv finde ab irgendeinem Punkt. Ne? Ja, Franziska, wie hast du das gemacht?
Also ich habe schon alles gemacht, von gar kein Cardio in der Diät bis ganz viel Cardio, also täglich Cardio oder auch eben mit Schrittzielen zu arbeiten, wobei ich eigentlich mittlerweile beides mache. Also sprich, ich setze mir halt Schrittziele, um wirklich meinen Need schon mal hochzutreiben, weil wie gesagt, kleiner Mensch, da ist halt sonst nicht so viel Spielraum, was Kalorien betrifft. Und ansonsten Cardio natürlich immer so, dass es möglichst die Regeneration halt nicht so krass beeinträchtigt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde es irgendwo auch geil, so in der Früh aufzustehen, weißt schon, so Wettkampfmodus und sich so im Halbschlaf aufs Cardiogerät zu stellen und wirklich so wie in einer Art Meditation da in den Tag zu starten und schon mal geschwitzt zu haben. Mhm. Also finde ich, da spielen ja auch noch mehr Komponenten mit rein, zum Beispiel diese mit diesen Schrittzielen oder Spaziergänge zum Beispiel. Ich mache unabhängig davon, ob ich jetzt Schritte sammeln will oder nicht, trotzdem jeden Tag meinen Spaziergang. Mindestens, also zumindest irgendwie 20 Minuten oder so, einfach den Kopf frei zu kriegen, um so ein bisschen mentales Training zu machen oder auch einen Podcast zu hören oder sowas. Und ja, wie gesagt, man muss halt immer schauen, wie es am wenigsten die Regeneration beeinträchtigt. Also es könnte ja zum Beispiel auch schon sein, dass jemand, der sich ein Schrittziel von 10.000 Schritten oder sowas setzt, schon dadurch merkt, dass er einfach vielleicht schlechter regeneriert. Und dann muss man gegebenenfalls einfach die Kalorien halt anpassen. Ne? Mhm. Also halt immer so, es gibt einfach verschiedene Stellschrauben und man muss halt schauen, welche sind am besten für dich geeignet.
Mhm. Ja, also ich habe auch gemerkt, so wenn ich über 12 bis maximal 15.000 gehe, so dann fängt es bei mir schon an, träge zu werden, ne? Auch so Spaziergänge, so halbe Stunde, 40 Minuten, voll cool. 50 Minuten, boah, ey, wenn du dreimal die Woche Beine trainierst, so wird schon zehrend dann. Und dann denke ich auch, dass es irgendwo auch das Ziel so verfehlt, ne? Weil ab dann schränkt es mich irgendwo ein. Ob das jetzt die Regeneration tatsächlich einschränkt und ich irgendwie im Gym schlechter performe dadurch, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber es nervt mich psychisch einfach so. Und das ist halt auch eigentlich nicht der Sinn, weil dann könnte ich mich auch, wie du sagst, morgens einfach irgendwie aufs Fahrrad setzen, ganz easy, so ein bisschen rumstrampeln, ne, bisschen schwitzen, so alles in Ordnung. Aber dafür halt eben nicht diese ewig langen Spaziergänge so auf Zwang zu machen, weil irgendwie jeder anfängt mittlerweile Steps zu zählen. So. Und gerade bei Frauen finde ich Cardio sogar teilweise echt sinnig, weil es gibt halt auch viele Frauen, die müssen dann auch unter 1500 Kalorien und so. Und irgendwo muss man dann halt eben schon schauen, dass man eine gewisse Kalorienmenge aufrechterhält, ne? Weil du kannst ja nicht einfach senken bis 700 oder so, ne? brauchst ja gar nichts mehr essen dann irgendwann. Du brauchst ja eine gewisse Nährstoffdichte oder beziehungsweise gewisse Mineralien, gewisse Vitamine und natürlich auch Proteine und Fett einfach. Und das darfst du auch nicht unterschreiten, so, weil dann gefährdest du irgendwann halt eben noch zusätzlich zu der Wettkampfdiät, die sowieso nicht gesundheitlich das Beste ist, noch zusätzlich deine Gesundheit. Und dann denke ich, kann es schon doch mehr Sinn machen, wenn man dann auch einfach sagt, okay, ich gehe jetzt vielleicht einfach mal von diesem stupiden Schrittzähldenken weg und mach einfach wirklich mal Cardio. Ne?
Ja. Eben der Zeitaspekt, weil Schritte zählen, spazieren gehen, kostet natürlich enorm viel Zeit.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Wenn man jetzt mal rechnet, wie viele Kalorien ich halt in einer halben Stunde spazieren gehen verbrenne versus eine halbe Stunde in einer mäßigen Geschwindigkeit bergauf auf dem Laufband zu laufen, das ist natürlich um einiges effizienter.
Ja, schon. Also
zumindest was die Kalorienverbrennung angeht. Was jetzt Muskelverlust und so weiter angeht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber und Regeneration, aber was das Kalorienziel dann angeht.
Ja, und es ist natürlich auch wieder so eine Stellschraube, die psychisch einen auch irgendwo belasten kann, ne? Du musst jeden Tag deine 15.000 Schritte machen, ne? Und dann ist es manchmal auch, wie du schon sagst, ne? Du arbeitest im Büro zum Beispiel, so, und musst zwangsläufig deinen Spaziergang machen plus ein Training, und dann hast du halt vielleicht mal keine Ahnung, was halt noch so einfällt. Du musst einkaufen, du hast dies, das zu tun, und dann kommst du vielleicht mal nicht dahin, und dann musst du nächsten Tag mindestens die 3.000, 4.000 mehr machen, die du an dem Tag vorher vielleicht nicht gemacht hast. So, und das kann auch halt eben super belastend werden irgendwann, ne? Also so, das ist natürlich, hört sich jetzt, ist Meckern auf hohem Niveau, ne? Weil Schritte sind Schritte, das ist jetzt auch nichts so ultra Schwieriges, aber ich denke schon, dass sich das halt eben mit der verminderten Leistungskapazität, die du auch hast, schon stärker auswirken kann dann in dem Moment. Ja. Alright. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss, haben jetzt 1,5 Stunden schon auf der Uhr. Ja, haben aber auch gut was durchgeprügelt bekommen. Schön. Ging flüssig. Yes. Ansonsten, wenn die Leute euch finden wollen, Franziska weiß ich über Instagram nur, ne?
Genau, mich findet man über Instagram oder auf meiner Webseite, franziskaloberger.de, und ja, auch gerne per E-Mail.
Yes.
info@franziskaloberger.de.
Kannst du mir nochmal durchgeben, hau ich dann die Shownotes einfach rein. Und bei der Lena, du auf Instagram nur, und du hast auch einen Podcast, ne?
Richtig, Strong Not Skinny heißt der. Bodybuilding als Frau. Du hast vorhin die Tonqualität angesprochen. Die letzte Folge ist, glaube ich, ziemlich gut geworden von der Tonqualität. Bitte nicht abschrecken lassen von den ersten Episoden. Ich bin dabei, daran zu arbeiten, und ich hoffe, es wird immer besser. Podcast erzähle ich hauptsächlich über meinen Weg ins Bodybuilding und auch die Wettkampfvorbereitung. Und die letzte Episode, da ging es jetzt auch ganz gezielt nochmal um die...
Ja. Cool.
Also gerne mal reinhören auf Spotify, Apple Podcast. Ich habe auch ein paar Episoden auf YouTube hochgeladen. Dieser, also eigentlich findet man es überall, wo es Podcasts auch gibt.
Alright, hast du einen Bitlink zufällig?
Ja.
Der, so ein Verteilerlink?
Ja, habe ich. Müsste ich raussuchen. Kann ich dir
schicken. Kannst du mir auch mal schicken. Ansonsten hauen wir das auch in die Shownotes. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, macht gerne einen Screenshot, haut es in die Story, verlinkt uns, und dann sind wir auf jeden Fall dankbar für jede Teilung, für jede Bewertung, und ich freue mich, wenn wir in dieser Runde vielleicht sogar das ein oder andere Mal nochmal zusammenkommen können. War auf jeden Fall echt cool. Danke dass ihr da wart.
Ja, danke für die coole Runde, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Yes, in diesem Sinne, meine Freunde, bis dann.
Schönen Tag noch.
Ciao. Ciao.